Also ich fange mit einer Frage an. Was ist eigentlich deine Aufgabe hier auf der Welt? Was ist dein Job? Keine rhetorische Frage, ihr dürft was antworten. Müsst es aber nicht. Ja. Oder? Was ist unsere Aufgabe auf der Erde? Na gut, schauen wir, wie das so ist, ob jetzt das Wort Gottes ein paar Antworten zu bieten hat. Und die Edith hat ja schon ein bisschen vorgegriffen mit dem Text, was gut ist. Ja. Wir müssen da ganz einfach ganz an den Anfang zurückgehen, um zu schauen, was hat Gott eigentlich mit dem Menschen vor. Und da gibt es ein paar Aufträge, würde ich sagen. Schauen wir mal. Den Text, den haben wir schon gehört. Sozusagen der allererste Auftrag. Denn Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild. Und so weiter. Und er schuf uns nach seinem Abbild, als Mann und Frau. Und dann Vers 28, 1. Mose 1. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Und ich übergebe euch alle Pflanzen der Erde und so weiter, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Und ich habe euch hier auf der Folie ja schon die wesentlichen Verben, ja, früher hat man gesagt Zeitwörter, ja, hingeschrieben, was Gott eigentlich will von uns. Und es sind eigentlich manches ziemlich banale Dinge, ne? Würde man sagen, ja, vielleicht. Der Mensch soll sich vermehren. Ja. Und aus der Erfahrung wissen wir, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, wir sind so gebaut, dass uns das auch normalerweise gar nicht schwerfällt. Und die Vermehrung, die gibt das Leben, das Gott uns gegeben hat, ganz einfach weiter von Generation zu Generation und sorgt dafür, dass die Menschheit Bestand hat. Das hat auch wieder eigentlich einen ganz banalen, profanen Grund. Man könnte fast sagen, ein wirtschaftlicher Grund. Wir brauchen nur denken, ja, wenn wir uns nicht vermehren, in Österreich, in Europa, was würde passieren? Ja, wir werden alle älter und älter. Wir können die Arbeit nicht mehr machen, die zu tun ist. Ja, und schließlich, ja, letztendlich wird man aussterben. Nicht? Aus, vorbei. Das ist der erste Auftrag, ja, die Vermehrung. Und diese Aufträge, soweit ich weiß, ich habe nichts Gegenteiliges noch gefunden, die hat Gott nie zurückgenommen, oder? Habt ihr in der Bibel einmal davon gelesen, dass Gott das zurückgenommen hätte, diese Aufträge? Also ich nicht, ich lasse mich aber gern des Besseren belehren, wenn ihr da einmal was gefunden habt. Ja, die nächste Aufgabe, herrschen über die Erde. Ja. Manche Leute hören das nicht mehr so gern, aber es ist so. Ja. Herrschen über die Erde. Denn uns Menschen ist ganz einfach die Macht gegeben. Ja. Wir haben diese Fähigkeit, ja, zu herrschen über die Natur, über die Tier- und Pflanzenwelt. Es ist so. Ja. Wir können mit der Natur, sei sie belebt oder unbelebt, wir können damit machen, was wir wollen. Ob alles gut ist, was man machen kann, das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Aber wir können das. Herrschen, Macht ausüben. Und wir machen es auch. Und haben es die ganze Menschheitsgeschichte hindurch gemacht. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Ein Kapitel später gibt es ein bisschen eine Präzisierung oder Ergänzung zu dem Auftrag. Ja, 1. Mose 2, Vers 15, ist schon da. Gott der Herr nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Das heißt, es kommt jetzt noch ein Aspekt dazu, nicht nur herrschen allein, sondern die Erde will auch behütet werden, bewahrt werden. Je nach Übersetzung lest man da eben bewahren, pflegen, schützen, bebauen, hüten. Also der Mensch hat die Aufgabe der Fürsorge auch noch mitbekommen für die Schöpfung. Das Herrschen allein genügt nicht. Das Herrschen allein ist nicht der Beliebigkeit unterworfen, sondern es geht in eine bestimmte Richtung, nämlich zu bewahren, zu pflegen, zu schützen. Ein bisschen erinnert mich das auch an die Aufgaben, die wir in der Gemeinde haben. Wir sollen auch, was sollen wir machen? Das, was aufbaut, ja, das, was weiterbringt, das sollen wir in der Gemeinde machen. Ja. Was zerstört, was Unfrieden bringt, soll keinen Platz haben. Wir sind Nutzer und Bewahrer. Wir sind keine Zerstörer, sondern Pfleger dieser Welt. Ein paar Verse später habe ich noch eine Aufgabe gefunden. 1. Mose 2, 19 und 20. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie den Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Und der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht. Ja, kaum ist er geschaffen, bekommt er noch eine Aufgabe. Er soll das, was da um ihn herum ist, benennen. Und ich habe einmal da so ein bisschen kräftigere Überschrift gegeben. Er soll Wissen schaffen. Der Mensch hat ja durch die Ebenbildlichkeit auch etwas von der Kreativität Gottes mitbekommen. Und er hat die Gabe, das, was um ihn herum ist, zu erforschen. Daher könnte man sagen, ja, der Adam, das war der erste Wissenschaftler. Der hat das um ihn herum einmal untersucht, kategorisiert, analysiert und hat Namen vergeben. Das ist hier der erste Punkt. Ja, also der Mensch, der hat schon noch etwas mehr als die Tiere. Wenn es dem am Tier hat, wenn es dem genug zu essen und zu trinken gibt, dann ist das erledigt, ja. Unsere Katze, wenn die zu essen und zu trinken hat, die schläft den ganzen Tag, ja, hat sonst keine Ambitionen, ja, braucht nicht mehr. Aber für uns Menschen war das schon ein bisschen dürftig. Ne? Man hat da schon andere Ambitionen auch. Und wir lesen es auch in der Bibel. Die Menschen, kaum haben sie sich ein bisschen vermehrt, sie haben Städte gebaut, auf einmal sind Künstler aufgetaucht, Musiker, Handwerker und so weiter. Also die Menschen, die sind kreativ, die wollen was erforschen und auch was erschaffen in gewisser Weise. Ja, und wir profitieren natürlich davon. Ja. Über Jahrhunderte oder vielleicht auch Jahrtausende von Wissenschaft und Forschung, da hat sich schon einiges angesammelt, was uns das Leben leichter macht. Was interessant ist, wenn man schaut, wo sich die Wissenschaft und Forschung so richtig entwickelt hat, das ist das, was man früher gesagt hat, das christliche Abendland, und heute sagt man vielleicht noch, ja, der Westen ist es, aber doch Kulturen, die geprägt sind vom Christentum, von der Bibel. Und die Anfänge der Wissenschaft, die findet man, also unserer heutigen Wissenschaft, zum großen Teil in den Klöstern des Mittelalters. Ja, man soll es nicht glauben. Ja, in den Klöstern des Mittelalters. Ich sage euch nur ein Beispiel. Manche von uns brauchen ja Brillen, ja, weil die Augen nicht so ganz funktionieren. wie sie vielleicht sollten. Und die Grundlagen der Optik, also dieser Wissenschaft, ja, da haben schon die Griechen ein bisschen was erkannt und später auch die Araber, aber die haben es nicht angewendet. Erst in den Klöstern, ja, um das Jahr 1300 auf einmal, hat man das entwickelt, ja, so etwas Ähnliches wie eine Brille, und man sieht dann in historischen Bildern, ja, da gibt es sogar Bilder mit Aposteln, wo einer eine Brille hat, nicht? Das ist wieder eine andere Geschichte, aber gut. Die haben Lesehilfen entwickelt. Warum? Ja. Ja. Warum ist das nicht in Indien erfunden worden? Ja. Naja, die hinduistische oder buddhistische Religion, die hat keine Motivation dazu. Weil die sagen, diese Welt, die ist ja gar nicht real. Du musst dich versenken, du musst meditieren, sozusagen, dich ins Nichts auflösen, ja. Du brauchst nicht lesen. Im Gegenteil, da machst du die Augen zu. Ja? Aber die Mönche, die wollten das Wort studieren, die Bibel und andere Bücher. Und wenn sie dann einmal älter geworden sind, oder, dann ist es halt schon schwer gegangen. Und dann haben sie Hilfsmittel gesucht. Und das ist die, ja, das ist der Segen der Forschung und der Wissenschaft, dass man das Wissen, das man ansammelt, anwendet, um einander zu helfen, um das Leben zu erleichtern. Ja, und andere Religionen als Beispiel, nur so Naturreligionen, die trauen sich gar nicht forschen, weil die glauben, in jedem Baum sitzt der Geist und vor dem muss man sich fürchten. Oder so ähnliche Dinge. Also es ist schon der christliche Glaube, der Geist des Gottes, der bringt Freiheit. Freiheit auch zu forschen und diese Forschung in den Dienst der Menschheit zu stellen. Nun, wir wissen alle, es ist nicht alles zum Guten, was die Forschung hervorgebracht hat. Aber ich habe es so angedeutet, nicht alles, was machbar ist, ist auch gut. Und warum ist das so? Ja, da wirkt der Sündenfall nach. Tja, das ist ein Sündenfall. Ja. Schon bald in der Bibel, nachdem wir diese Verse da gelesen haben, kommt es gleich zur Katastrophe. Ja. Der Mensch wendet sich gegen Gott und der Sündenfall ist komplett. Die ganze Schöpfung, die Schöpfungsordnung, auch der Schöpfungsauftrag ist gestört. Und werfen wir da kurz einen Blick drauf, was das jetzt für Folgen hat für unseren Auftrag. Ja, wir kennen, glaube ich, alle diese Verse, wo Gott zu Adam spricht: Verflucht sei der Ackerboden deinetwegen, unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen und so weiter. Ja, neben den gravierendsten Auswirkungen des Sündenfalls, die wir ja kennen, wir sind getrennt von Gott, der Mensch wird aus dem Paradies hinausgeworfen, wirkt er sich auch auf die Schöpfung und auf den Auftrag des Menschen aus. Ein Fluch liegt auf dieser Erde, zweifellos. Ja. Die Ausführung der Schöpfungsaufträge, zu herrschen, zu bebauen, zu bewahren, die erfordert auf einmal Mühe. Und wer einen Garten hat, oder vielleicht eine Landwirtschaft und sogar davon leben muss, ja, der weiß das. Ja. Das ist ein Kampf geworden, ein schweißtreibender Kampf, ja, oft. Ja. Viel Mühe ist erforderlich, um das, was man jetzt zum Essen braucht, hervorzubringen aus dem Ackerboden. Ja. Und manchmal ist es dann sogar ein Kampf gegen die Natur oder gegen die Kräfte der Natur, die da wirken. Ja, und dann hat man wieder die andere Seite. Nicht? Der Mensch übertreibt sogar dann ein bisschen im Kampf gegen die Natur. Und wir haben es mit Umweltschäden, mit Umweltverschmutzung zu tun und sehen, hoppla, da ist wieder was schiefgegangen. Aber nicht nur der Mensch selbst leidet, die ganze Schöpfung leidet. Der Apostel Paulus sagt uns das im Römerbrief. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und etwas später heißt es, Vers 21 in Römer 8, auch die Schöpfung soll von Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag, sie seufzt und liegt in Geburtswehen. Ja, auch die Schöpfung ist in Mitleidenschaft. Die Schöpfung leidet mitgezogen und wartet auf die Erlösung. Ja, und in dieser Zeit leben wir immer noch. Ja. Nicht nur der Mensch ist gefallen, er hat sozusagen die ganze Schöpfung und das Leben auf der Erde irgendwie mitgerissen ja, in diese ja, Verderben, vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber es ist in, so leben wir in der Situation. Ja, die Menschen kommen aber dem Auftrag, sich zu vermehren, brav ja, nach, und die Menschheit vermehrt sich und so weiter, und die Geschichte geht weiter, und die Menschen sind aber böse, und es kommt zum Gericht. Die Sintflut, nur Noah mit ein paar Tieren auf der Arche, kommt durch. Nach der Sintflut spricht Gott noch einmal zu Noah und seiner Familie. Und wieder geht es eigentlich um den Auftrag. Was soll der Mensch da machen? Ja, was gibt es da Neues bei der Erweiterung oder Erneuerung des Auftrags nach der Sintflut? In 1. Mose 9 heißt es, dann segnete Gott Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde. Das ist aber nichts Neues. Ne? Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf die Tiere der Erde legen und auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt und auf alle Fische des Meeres. Euch sind sie übergeben. Nun, auch wieder was Neues. Von dem hat man zuerst nicht gehört, dass das so ein Angstbeziehung zwischen den Menschen und den Tieren herrscht. Das wird hier noch einmal ausdrücklich erwähnt. Und dann im Vers 3, alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Ein neuer Anfang, eine Erneuerung des Auftrags, was wir hier sehen. Wieder sich vermehren, die Erde bevölkern. Kleine Ergänzung, wie gesagt, im 1. Mose 1 haben wir gelesen, dass den Menschen mehr oder weniger die Pflanzen als Nahrung gegeben werden. Hier gibt es eine kleine Erweiterung. Ja, ab nun sollen auch die Tiere als Nahrungsgrundlage herhalten. Ja, so weit einmal so ganz grob. Was hat Gott eigentlich uns am Anfang aufgetragen, was wir machen sollen? Wir schauen uns die letzte Folie an. Wir sollen uns vermehren. Ja, haben wir gemacht. Ja. Wir sollen herrschen, die Erde unterwerfen. Haben wir gemacht, machen wir immer noch. Wir sollen sie bewahren. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Und dann, wir sollen Wissen erwerben. Auch da sind wir immer noch unterwegs. Und diese Aufträge, schon einmal gesagt, gelten die noch? Ich denke schon. Ja. Die wurden nie zurückgenommen. Gott hat es nicht zurückgenommen, Jesus auch nicht. Ja. Arbeite auf dieser Erde. Ja. Gott hat dich so geschaffen. Und es ist gut. Na, nicht gut, sehr gut, haben wir gehört. Ja. Es ist sehr gut gewesen. Was folgt daraus? Lebe. Lebe auf dieser Erde. Das ist unsere allererste Aufgabe. Unser Leben auf dieser Erde. Und die Arbeit, ja, das Herrschen über die Schöpfung, ja, das Erwirtschaften von Nahrungsgrundlagen und so weiter, das gehört dazu. Ja. Ursprünglicher Auftrag Gottes. Nun, wir haben gehört, die Sünde hat da hineingefunkt, der Sündenfall, der stört das Ganze. Aber wir kennen ja, was Sünde betrifft, einen Ausweg, oder? Wir wissen ja von Jesus, der diese Sündenlast am Kreuz getragen hat und uns diesbezüglich Freiheit geschenkt hat. Lebe aber hier auf dieser Erde. Ja. Und wenn wir gern im Garten arbeiten, gut. Ja. Wenn wir unserem Beruf sozusagen nachgehen, gut. Wenn wir Freude haben an den irdischen Dingen, auch gut. Ja. Das ist ja unsere allererste Aufgabe. Gott hat uns ja nicht in den Himmel geschaffen, nein, er hat uns auf der Erde geschaffen. Hier hat er uns hingestellt. Im Himmel haben wir ein Bürgerrecht. Ja. Da ist noch ein bisschen was ausständig. Ja. Da leben wir in einer Hoffnung. Aber unser Leben hier und jetzt, das passiert auf der Erde. Ja, unser Leben passiert auf der Erde. Gott will das so. Ich schließe mit einem Trinkspruch, Lechaim. Ja, ein hebräischer Trinkspruch auf das Leben.